Literarische Personen haben, so wie jede andere Person, eine Privat- oder Intimsphäre. Was meine ich damit?
Das wahre, gute, schöne. Literatur und Leben mit Markus Grimm.
Ja, liebe Freundinnen und Freunde des wahren, guten, schönen, ich habe ja neulich eben gesprochen mal über Aspekte guter Literatur, guter Bücher, Romane, und zwar von Autorenseite aus gedacht. Und habe auch relativ ausführlich gesprochen über meine Vorstellung, was es mit literarischen Figuren, nicht wahr, literaturwissenschaftlich gesprochen, eigentlich auf sich hat. Was sind denn Menschen, die in Büchern begegnen? Ja, eben genau das habe ich versucht deutlich zu machen. Es handelt sich um Menschen, um lebendige Menschen. Warum ich das meine, habe ich in dem anderen Video erklärt. Das kann ich euch hier verlinken. Da könnt ihr nochmal nachsehen, wie ich dazu komme. Literarische Personen haben eine intime und Privatsphäre, so wie jeder andere Mensch auch. Das ist meine feste Überzeugung und die muss man respektieren. Man darf da nicht einfach reinspazieren. Man spaziert nicht einfach bei irgendwelchen Menschen, die man respektiert, ins Schlafzimmer rein, als wäre gar nichts. Es ist aber natürlich leider Mode geworden, und zwar nicht nur literarisch, sondern natürlich schon längst auch im Film und Fernsehen und sonst wo, bei literarischen Personen, die sich nicht wehren können, da nicht einfach ins Schlafzimmer reinzuspazieren. Und das sollte man lassen. Und zwar aus einem ganz einfachen künstlerischen Grund. Nicht, dass ihr jetzt denkt, was ist denn das für ein Brüder-Standpunkt hier? Das hat mit Brüderie überhaupt nichts zu tun. Sondern damit was zu tun, dass literarische Personen, bei denen ich in die intimsten Szenen reinstolpere und die ausbreite vor dem Leser, ohne dass die literarische Figur gefragt wird, dass dieses Verhalten bewirkt, dass die literarische Person sich entzieht. Dem künstlerischen Griff entzieht. Deswegen sind nämlich intime Szenen, wenn sie dann irgendwo vorkommen, auch oft konstruiert, klischeebehaftet, ja, und so weiter und so weiter. Ja, da lässt sich nämlich gar keine literarische Figur da einfach überrumpeln, ungestraft, ja. Dann gehen die nämlich weg. Es gehört zur höchsten Kunst, intime Szenen zu schreiben, die wirklich lebendige Menschen beinhalten. Es ist nötig, dass man dabei in ganz engem Kontakt bleibt zu der literarischen Person, über die man erzählt. Man muss einen engen Rapport haben, ja, wenn man so will. Ja. Aber intime Szenen müssen deswegen nicht prüde sein. Wie man intime Szenen schreibt, kann man von den Großen lernen, nicht wahr? Zum Beispiel von Sigrid Undset. In Sigrid Undsets, die norwegische Literaturnobelpreisträgerin war, gewaltigem Roman Kristin Lavrans Tochter, kommen saftige Sexszenen vor, und zwar explizite Sexszenen, die trotzdem die Intimität nicht verletzten. Das geht, aber wie das geht, das muss man sich eben mal angucken, wie das gemacht wird. Es ist nicht anders möglich, als dass man mit den literarischen Personen in Kontakt bleibt und die sagen einem dann, wie weit man gehen kann. Und wenn die literarische Person einem sagt oder zeigt und zu verstehen gibt, na, hier ist genug jetzt, dann hat man das zu respektieren als Autor. Das ist enorm wichtig. Sonst verletzt man eine der Grundregeln des literarischen Schreibens, nämlich man beschädigt die literarischen Personen, deren Geschichte man erzählen will. Den richtigen Abstand finden zu dem Erzählten. Ein Maler muss den richtigen Abstand zu seinem Gemälde finden. Er darf nicht zu nah dran sein die ganze Zeit und er darf nicht zu weit wegstehen die ganze Zeit. Er muss den richtigen Abstand finden und dieser Abstand, der variiert. Ja. Wenn ich nah dran bin, dann geht es um die Details, ja. Wenn ich weiter gehe, geht es um den großen Strich. Es schwingt immer vor und zurück. Da muss ich aber dieses Phänomens bewusst sein. Dieses Phänomens Abstand und Nähe bewusst sein. Sonst passiert Folgendes, was mir natürlich auch schon passiert ist. Du bist zu nah dran und fängst an, an Details rumzufuhrwerken und da an Sätzen und Worten zu feilen oder an Elementen von Szenen und Situationen und so. Du bist da im Detail drin, ja. Und wenn du zurücktrittst, merkst du, das passt gar nicht dahin. Das ist völliger Blödsinn. Ja, das Detail an sich hat ja wunderbar ausgesehen, aber das gehört da nicht hin. Es passt nicht, es stimmt nicht. Anders, wenn du zu weit wegstehst, dann wird es im Grunde genommen irgendwann möglicherweise so strichhaft, ja, dass überhaupt keine Gesichter mehr entstehen, dass sich nichts mehr richtig manifestiert, dass die Geschichte sich im Grunde genommen irgendwie auflöst. Also es muss beides geben. Ja. Nicht zu früh in die Details gehen, nicht zu früh an den Menschen, mit denen man da umgeht, an den literarischen, da irgendwie dieses Detail und jenes Ohrläppchen besonders interessant finden und darum schnörkeln und so weiter, ja. Sonst vergisst man über dem Ohrläppchen den restlichen Menschen. Bei diesem Vor und Zurück und Hin und Her muss man sehr flexibel sein und muss immer wieder Stand- und Spielbein wechseln gewissermaßen, ja, damit man da nicht auf einer Stelle stehen bleibt. Die Kunst des Nicht-Erzählens. Erzählen birgt manchmal die Gefahr, dass man zu dicht erzählt. Dass man eine kohärente, wasserdichte, wasserabweisende Textoberfläche herstellt. Alles ist schön logisch miteinander verbunden. Es ist irgendwie sinnvoll begründet, man her- und abgeleitet. Und alle Personen, die da vorkommen, handeln irgendwie kongruent, ja, und antworten auch immer haarscharf auf die Frage des anderen und so weiter und so weiter. Und dann entsteht so eine versiegelte Oberfläche. Das wirkt alles unglaublich plausibel, aber es schafft eine Einfachheit, die in Wahrheit gar nicht vorhanden ist, wo in Wahrheit Komplexität herrscht. Man betrachtet sich nur mal zum Beispiel Dialoge, gerade wenn man eben anfängt zu schreiben, ist man wirklich unglaublich versucht, die eine Person was eine Frage in den Mund zu legen, die andere antwortet dann immer drauf und so weiter. Guckt euch mal Literatur daraufhin an, wie dieses Frage-Antwort-Spiel funktioniert, ja. Und da werdet ihr sehr oft feststellen, das ist alles total plausibel und kohärent. Da wird das gefragt und das wird beantwortet, dasselbe wird beantwortet und so geht's dahin, ja. Und dann hört man euch Gespräche an, die in Wahrheit stattfinden, bei Menschen in Fleisch und Blut, die ihr kennt. Da werdet ihr merken, dass die ständig die Fragen nicht beantworten, die an sie gerichtet werden. Wir machen das alle, sondern irgendwie immer haarscharf dran vorbeireden. Und nur so kommt überhaupt interessanterweise eigentlich eine spannende Situation zustande. Nur so kommen Konflikte zustande, weil es immer haarscharf aneinander vorbeigeht. Ja, und in diesem haarscharf aneinander vorbeigehen artikulieren sich jeweils verschiedene Persönlichkeiten, ja, die Persönlichkeiten, Biografien, Vorlieben, Befürchtungen und so weiter, das, was den einzelnen Menschen ausmacht, die einzelne Persönlichkeit ausmacht, artikuliert sich gerade darin, da wird's manifest. Es ist eben nicht logisch, wie Menschen einander begegnen. Auch literarische Menschen begegnen sich nicht nur logisch. Und deswegen darf man sich auch niemals Illusionen hingeben, man könnte durch irgendwas, was man schreibt über so einen literarischen Menschen, könnte die jetzt greifen und packen und einfangen und in so ein paar Sätze reinbannen. Nein, das ist ein völliges Missverständnis. Man kann nur skizzieren vielleicht, ja. Man kann sie streifen. Man kann in den Menschen, von denen man erzählt, eine Seite zum Klingen bringen, ja. Einen bestimmten Aspekt in ihnen antippen oder benennen. Aber auch das ist immer mit so einem vielleicht behaftet, ja. Der Autor weiß nicht alles über die Menschen, über die er erzählt. Keineswegs. Ja? Man spricht ja vom allwissenden Erzähler. Ja, nix. Pustekuchen. Der weiß nicht alles, das stimmt nicht. Sondern wenn er die literarischen Personen, wenn er denen was zutraut und ein Eigenleben gestattet, dann machen die, was sie wollen. Man soll so wenig wie möglich und so viel wie nötig erzählen. Tschechow sagt, von dem man wirklich schreiben lernen kann, wie von kaum einem zweiten, Tschechow sagt, lieber etwas nicht zu Ende zeichnen, als es verschmieren. Ein Bild aus der Malerei, ist unmittelbar verständlich, ja. Lieber nicht zu Ende zeichnen, als verschmieren. Wasserdichte Oberflächen erschweren es, dem Leser einzudringen. Metaphern existieren gar nicht. Literaturwissenschaftler müssen jetzt die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, ist klar. Metaphern, Bilder, uneigentliches Sprechen, Vergleiche und so weiter. Das existiert nicht als irgendwie eine spezielle Größe. Sprache an sich ist Metapher, wenn man so will, ist uneigentliches Sprechen. Dass man den Mond mit einem bleichen Gesicht in Verbindung bringen kann. Das ist jetzt kein besonderer literarischer Kniff oder was, den am Ende sich sogar noch jemand ausgedacht hätte, wie man dann annimmt bei der Interpretation eines Textes. Sondern nein, es ist schlicht der Blick eines Menschen, in dem Fall eines Autors, in dem sich in einem Mond, den er sieht, das bleiche Gesicht eines Menschen spiegelt, ausdrückt. Er sieht es darin. Es ist kein Vergleich, es ist keine Metapher. Versteht ihr? Da werden nicht zwei Dinge, so definiert man ja Metaphern, nicht wahr, dass da zwei Dinge zusammengebracht werden. Nein, das stimmt nicht. Die Dinge sind zusammen. Alle Dinge spiegeln einander, reflektieren sich gegenseitig, beleuchten sich gegenseitig. Alle Dinge in der wirklichen Welt sind miteinander verständigt. Und ein Niederschlag davon ist das, was ich dann in einem Buch schreibe. Nichts anderes ist es. Die Wirklichkeit schlägt sich darin nieder. Wenn ich uneigentlich, ja, Luft, Anführungszeichen, uneigentlich spreche. Das ist keine Personifikation. wenn Tschechow davon erzählt, dass die Bäume stumm daneben stehen und nachdenklich dreinschauen. Das ist keine Personifikation, nein, die Bäume stehen stumm daneben und schauen nachdenklich drein. Sie tun es wirklich, weil sie leben. Versteht ihr ungefähr, was ich meine? Das ist keine Personifikation, die dann gewissermaßen drüber gestülpt wird. Nein, es schlägt sich drin was nieder, was ein ganz natürlicher Vorgang ist. Es gibt eine Zen-Geschichte, die das sehr schön illustriert. Ein Zen-Meister steht mit seinem Schüler auf einer Brücke, schauen runter ins Wasser, wo im Bach sich Fische tummeln. Der Zen-Meister lächelt, wie er das so sieht und sagt, schau mal, wie die Fische sich freuen. Der Schüler fragt, wieso freuen sich die Fische? Wie kommst du drauf, Meister? Woher kannst du wissen, dass die Fische sich freuen? Der Meister sagt, ich erkenne die Freude der Fische an meiner Freude, wenn ich sehe. Versteht ihr? Und da sind wir an der Aufgabe des Menschen, die nur er erfüllen kann. In ihm spiegelt sich alles. Und die Bäume, die da stumm daneben stehen und nachdenklich dreinschauen, ja, kommen im Menschen zum Verständnis ihrer selbst. Novalis, ja. Das ist die Poetisierung der Wirklichkeit. Ist kein Vorgang der Überstülpung, dass ich auf die Wirklichkeit was draufsetze, was nicht drin ist. Nein, das Gegenteil. Ich hole was raus, was in ihr versteckt ist, was sie noch gar nicht weiß. Da sind wir bei Rilke, ja. Der Natur Dinge sagen, die sie selber noch gar nicht weiß. Die nur ich als Mensch wissen kann, weil sie in mir manifest werden. Also, weg von der Vorstellung, was mache ich jetzt hier für einen schönen Vergleich, was für eine Metapher könnte ich jetzt hier reinbasteln? Lasst es. Schau einfach die Dinge an. Schau an, was in dir resoniert. Ja? Und dann ist es unmittelbar da. Das ist ein Experiment, das ihr mal machen müsst. Ja? Und keiner kann mich glauben machen, dass irgendwie ein großer Autor sich dann hinsetzt und sich literaturwissenschaftliche Fragen stellt und zum Beispiel sich fragt, wie illustriere ich jetzt am besten, mit welchem Vergleich oder welcher Metapher, den Gemütszustand meines Protagonisten? Das ist komplett unsinnig. Kein großer Autor denkt so unkünstlerisch. Einzelheiten poetisieren. Das Geschriebene muss ich immer wieder selber als etwas Ästhetisches begreifen. Es geht nicht nur um reinen Inhalt. Das Geschriebene hat ja auch eine Form. Allein schon die Schrift, die Buchstaben haben eine Form. Und deswegen ist es nötig, immer wieder auch, nicht ständig, aber immer wieder auch sich ins Bewusstsein zu rufen, wir haben es hier mit einem ästhetischen Phänomen zu tun, bei einem Text, bei einem Buch. Ja. Und deswegen immer wieder mal hinschauen, mit einem Gefühl, als wäre es Dichtung. Und immer wieder, wenn auch nur einzelne Passagen oder Sätze finden, die schön sind oder wahr und gut sind, solche Sätze kultivieren, sie reifen lassen, ja, nochmal sich den Satz anschauen, ja, in Zeit geben, dann und eben sie zum Glänzen bringen. Ich meine damit keineswegs jetzt irgendwelche komplexen Satzgebilde, dass man jetzt sich da, nicht wahr, so, dass man sophisticated anfangen muss, da rumzuschreiben und so weiter, wie man früher schrieb, wie in so alter Literatur. Nein, nein, überhaupt nicht. Jeder Schreibende hat seine eigene Schönheit. Gerade in einfachen, skizzenhaften Sätzen kann eine große Schönheit liegen, in verdichteten Sätzen. Ja, deswegen heißt es Dichtung, weil es verdichtet ist. Es geht also nicht darum, dass man jetzt irgendwie, ja, grammatische Strukturen da irgendwie, ja, pflegen muss, ja. Nein, gar nicht. Einfach. Oft ist das Einfache schön, aber an dem muss man arbeiten. Und das ist enorm wichtig, immer wieder in dem, was man erzählt, solche Perlen zu haben. Ist ganz klar, dass solche Sätze oft am Ende erst von einem langen Prozess des Wachsenlassens entsteht. Wachsen lassen und dann muss man sie wieder eindampfen möglicherweise. Und dann kommt am Ende ein Satz raus, wie etwa jener, den 20. Jänner ging Lenz durchs Gebirg. Das ist der erste Satz der Erzählung Lenz von Georg Büchner. Das ist ein ganz einfacher Satz. Den 20. Jänner ging Lenz durchs Gebirg. Und das ist Dichtung im Rahmen von einem Erzählwerk. Solche Perlen immer wieder finden. Das mal so ein paar Aspekte zum Schreiben. Es sind noch nicht alle, ein paar sind mir noch eingefallen, die folgen dann. Für heute danke für eure Aufmerksamkeit und wieder wie das letzte Mal gesagt, wenn euch was dazu eingefallen ist, wenn ihr euch angeregt fühlt oder der Widerspruch in euch sich regt, schreibt mir es in die Kommentare, damit ein Gespräch entstehen kann. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.